Finanztanz, der AKB-Podcast rund um Geld, Glück und Zukunft. Von und mit dem Andrin Willi.
Und der begrüßt herzlich zu einer weiteren Spezialausgabe. Heute mit einem Gast, den man schon von der Stimme her kennt. Er ist in der Deutschschweiz und in der Romandie aufgewachsen mit türkischen Wurzeln. Frequent Traveler, Bergsteiger, Autor, Journalist, Moderator und seit kurzem Pensionär. Herzlich willkommen im Finanztanz. Schön, dass du da bist im AKB-Studio Röbi Koller.
Danke vielmals für die Einladung.
Was ist eigentlich schwieriger für dich, Fragen stellen oder Antworten zu geben?
Ich habe mich unterdessen gewöhnt, Antworten zu geben, aber es ist immer noch für mich gewohnter, Fragen zu stellen und das Steuer in der Hand zu haben.
Bis zum 13. Lebensjahr bist du 5-mal umgezogen und auch sonst immer viel auf Reisen gewesen. Der Roger Schawinski sagt von dir, dein Kapital sei der Mix aus Echtheit, Ehrlichkeit, Allürelosigkeit, Humorsinn und Einfühlungsvermögen. Nach 86 Ausgaben und Hunderten von Menschen, die du und dein Team beschenkt haben, hast du dich am 5. April 2025 vom SRF und vor allem von der Sendung Happy Day verabschiedet. Mit einer 3-stündigen Abschlusssendung, wo 18 Jahre Happy Day-Geschichte und 40 Jahre Röbi Koller beim SRF beleuchtet hat. Der Tagesanzeiger hat dich als Sackmesser vom SRF beschrieben, weil man dich immer und überall kann oder können einsetzen. Im Buch «Backstage» gibst du einen Rückblick und bietest einen Überblick über die 18 Jahre. Dein Buch «Umwege» handelt dann von Höhenflügen, Abstecher und Sackgassen. Jetzt zurück zu unserem Podcast. Der dreht sich um Geld, Glück und Zukunft. Und du sagst mir, mit welchem Themengebiet du am liebsten willst anfangen.
Ja, Geld, wenn wir schon bei der Bank sind. Ich rede eigentlich selten öffentlich über Geld, aber ich wäre mal gespannt, was du für Fragen hast.
Sparen ist für dich ein Thema mit Relevanz. Wie ist es jetzt, das gesparte Geld anzapfen zu müssen?
Ich muss es nicht anzapfen, zum Glück. Oder nur zum Teil. Und das Sparen ist ja etwas, was man muss lernen muss. Und ich glaube, wir lernen das in der Schule zu wenig. Ich bin nicht ganz im Bild, wie es heute ist, aber zu meiner Zeit hat man alles, was mit Geld zu tun hat, in der Schule nie behandelt, weder in der Primarschule noch im Gymi. Und das finde ich eigentlich fatal, weil viele Junge, heutzutage ist ja das sehr verlockend, dass man zuerst kaufen und nachher sparen kann, dass man Kredit aufnehmen kann, dass man mit Kreditkarten kann spielen etc. Das ist sehr verlockend und das finde ich, das sollte man in den Griff bekommen. Je früher, desto besser. Und Themen wie berufliche Vorsorge haben mir auch nie irgendwo beigebracht. Ich muss zugeben, vielleicht hätte ich auch nicht zugelassen als Junge. Aber man hat es mindestens können probieren und wenn man es gut macht, dann hört auch die Jungen zu. Und man kann nicht früh genug an die Vorsorge denken. Ich bin bei Radio DRS damals, glaube ich, mit etwa 35 eingestiegen. Und dort haben sie mich gefragt, zu Basel, im Studio Basel, Herr Koller, wollen Sie sich mit 63 oder mit 65 pensionieren? Und da habe ich einfach gelacht, oder? Weil ich dachte, das bin ich hier. Was wollen Sie jetzt schon von mir wissen? Aber das sind eigentlich die richtigen Fragen, die man vielleicht die Jungen fast ein bisschen zwingen muss, zu beantworten und darüber nachzudenken.
Das ist auch ein Grund, warum wir den Podcast machen, Financial Education. Genau. Sag, was war deine teuerste Taxifahrt?
Oh, ja, das wird irgendwo von irgendwo heim, so im Bereich 200-300 Franken, zu Nacht einmal, wenn du den letzten Zug verpasst hast und denkst, ja, immer noch besser als irgendwo auf einer Parkbank zu frieren.
Also, die Schweiz ist das teuerste Taxiland auf der Welt.
Ist eines der teuersten, ja. Ich war ja selber Taxifahrer gewesen. Ich habe zweimal die Ausbildung gemacht, eins als Student und später, Jahre später, weil man ja die Lizenz wieder verliert, wenn man nicht arbeitet aktiv, habe ich sie dann einmal gemacht, weil ich ein Buch geschrieben habe, weil ich ein Buch wollte schreiben über das Taxifahren, was dann anders rausgekommen ist mit Umwegen. Und dann habe ich aber auch wieder gemerkt, es ist zwar teuer, das Taxifahren in der Schweiz, aber es wird nicht wertgeschätzt. Es wird von der Politik wird das Gewerbe nicht irgendwie so ein bisschen gesteuert oder besser gesagt beschützt, damit man sagt, hey, wir wollen ein gutes Taxigewerbe, wo das Geld auch wert ist. Das ist ja eine Visitenkarte. Wenn die Leute kommen, mit dem Zug oder mit dem Flugzeug in ein Land kommen, dann ist der Taxichauffeur quasi die erste Begegnung, die sie haben. Und das sollte einfach besser sein als bei uns. Im Hauptbahnhof Zürich kann man nicht einmal trockenen Fußes in ein Taxi einsteigen, wenn es schifft. Du musst in den Regen raus. Und das geht nicht bei diesen Preisen.
Es gibt aber auch Uber in der Schweiz. Also Taxipreise sind auch massiv gesunken. Welches ist denn das billigste Taxi?
Nein, Moment. Aber die Uber war am Anfang billig und ist heute gar nicht mehr so billig. Also Uber ist ein grosser, grosser Beschiss von einem multinationalen Konzern, der vor allem auch die Fahrer ausnimmt. Und man weiss es ja mit den Sozialabgaben etc. sehr knauserig ist und sich immer am Rand von der Illegalität bewegt. Die billigste Fahrt, ich kann dir sagen, was die billigste Fahrt war, die ich gemacht habe als Fahrer, wo eine Frau, eine alte Frau mit so Taxi-Coupon zu mir kam und in der Migros eingekauft hat und gesagt hat, sie müsse heim und ob ich ihr noch helfen könnte. Die Fahrt hat, glaube ich, 8.40 Franken gekostet, aber nachher habe ich ihre Taschen aufgetragen und sie haben mir dann 10 Franken Trinken gegeben. Also mehr als der Tarif.
Was ist finanziell gesprochen dein beste Jahr gewesen?
Das ist schwierig zu sagen. Ich habe eine GmbH und dort ist ja Bruttoeinnahme ist nicht gleich netto das, was man nachher behalten kann oder wo übrig bleibt. Ich habe zum Beispiel, was auch ein sehr gutes Jahr war, 2002 in Zürich, relativ im Zentrum eine Wohnung gekauft. Wenn wir das heute aufrechnen würden, wäre das ein Wahnsinnsgewinn. Ich verkaufe sie nicht, nur zum Sagen. Aber das war sicher super gewesen, ohne dass ich das damals gewusst habe. Damals war es teuer gewesen für mich. Und wir mussten meine Frau und ich Pensionskassengelder locker machen etc. Aber das war sicher ein sehr gutes Jahr gewesen. Ich habe gut verdient während Happy Day. Nicht unbedingt mit Happy Day, das war okay gewesen, aber nebenzu mit anderen Jobs. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, welches Jahr.
Was verdienst du ausser Geld?
Ich weiß nicht, ob ich es verdiene, aber ich komme über sehr viel Anerkennung und Wertschätzung. Du hast es am Anfang gesagt, vom Team habe ich bei meiner Abschiedssendung extrem viel Anerkennung und Wertschätzung bekommen. Da bin ich denen Frauen, das meiste sind Frauen, sehr, sehr, sehr dankbar. Es war ein Teamwork, aber sie haben am Schluss einfach mir quasi die ganzen Blumen geschenkt. Wunderbar. Und ich komme auch vom Publikum sehr viel Wertschätzung über.
Wir haben es gerade erlebt, unten in der Empfangshalle ist ein Herr auf dich und hat gesagt, ich bin ein großer Fan.
Aber etwas verdienen, das soll ich andere sagen.
Welche Moderation würdest du auch für viel Geld dankend ablehnen?
Von einer Erotik-Show. Erotikmesse.
Ah, das könnte aber noch interessant sein.
Ja, ich bin...
Es gibt nichts zu sagen, meinst
du? Nein, oder sagen wir von... ich weiss etwas Besseres. Irgendwelche Autoshows, und ich bin schon angefragt worden, und dann habe ich gesagt, ja, ich habe gar kein Auto selber. Und dann haben sie mir irgendwie gesagt, ja, wir holen sie ab mit dem Taxi. Dann habe ich gesagt, nein, Freunde, ihr habt etwas nicht verstanden. Auto sagt mir einfach nicht so viel.
Auto fängt immer mit Au an. Hat mein Garagist gesagt. Ja. Naja, wie hoch ist deine AV?
Wie hoch? Das Maximum? Ich weiß es nicht einmal. Was ist es?
Ich weiß es nicht.
Einfach das Maximum. Plus noch ein bisschen mehr, weil ich habe sie aufgeschoben. Und wenn man sie aufschiebt nach 65, 2,5 Jahren, habe ich sie jetzt aufgeschoben, gibt es noch ein paar hundert Franken mehr. Aber in Franken und Rappen, ich beziehe sie aber erst jetzt, dann im Juli, das erste Mal. Und dann könnte ich dir das sagen.
Okay, dann werden wir es sehen. Altersarmut, was löst das bei dir aus, wenn du das hörst?
Trauriges Kapitel in der Schweiz. Also in der Schweiz gibt es ja schon mal Armut. Es gibt auch Doppelverdiener, die trotzdem zu wenig haben, fast fürs Leben. Altersarmut ist zum Teil zurückzuführen auf Leute, die vielleicht zu wenig geschaut haben selber, aber auch auf Scheidungen, wenn Frauen sich nicht Gedanken oder zu wenig Gedanken gemacht haben, was das heisst, weil der Mann natürlich das Einkommen hat und sie keine AV einzahlen. So Sachen. Also es gibt eine Art Sachen, die man selber verantwortet, aber Altersarmut hat auch damit zu tun, dass wir in der Schweiz wirklich so hohe Wohnungspreise haben, dass es wirklich schwierig ist. Also mit einer AV kommst du ja gar nicht durch, das ist völlig klar. Und sogar mit einer AV und einer kleinen Pension hast du noch Mühe. Und das sollte eigentlich nicht sein.
Ist Geld wichtig?
Absolut. Geld ist wichtig. Wir sind weit über das Zeitalter vom Tauschhandel aus. Man könnte ja das auch wieder mal andenken, aber das funktioniert natürlich bei uns schon lange nicht mehr. Ohne Geld funktioniert es nicht. Ich war in Lateinamerika, wo vielfach Indigenas aus dem Urwald, sozusagen, aus dem Regenwald in die Stadt kommen und völlig verloren sind, weil sie wissen gar noch nicht, dass dort kein Tauschhandel stattfindet, sondern dass man Geld braucht. Und wie man zu Geld kommt, wissen sie auch nicht. Und darum gibt es dann auch so Hilfsorganisationen wie Comundo, wo ich für sie Botschafter bin, wo dann die Leute schulen und ihnen Informationen geben, wie das Leben überhaupt funktioniert. Aber klar, die Städte haben immer einen grossen Sog und üben eine Faszination aus für die Leute. Und viele Leute versprechen sich dort das grosse Glück, was aber meistens in die Hose geht.
Bedeutet Geld wirklich auch Macht?
Kann schon Macht bedeuten, muss aber nicht.
Jetzt ist ja im Fernsehen alles ein bisschen einfacher geworden. Technologie ist nicht mehr so teuer. Aber trotzdem, wie macht man gutes Fernsehen ohne Geld?
Ohne Geld geht es nicht. Also du brauchst mindestens ein Handy, das kostet auch nicht nichts. Du musst primär gute Geschichten haben. Ich glaube, wenn man gute Geschichten hat, dann ist alles andere ein bisschen weniger wichtig. Und ich erinnere an Dia-Vorträge noch von meinem alten Freund Rüdiger Neberg. Das war so ein Outdoor-Überlebens-Survival-Experte. Und der hat Dia-Shows gemacht, mit Dias, mhm, wo manchmal verklemmt sind, wo manchmal verkehrt drin waren im Magazin. Manchmal sind es unscharfe, überbelichtete Fotos gewesen. Aber die Geschichten, die er erzählt hat, sind so Hammer gewesen, so reingegangen, auch Geschichten, die er erzählt hat, wie er sich einsetzt gegen die Verstümmelung von Frauen, gegen Beschneidung und so weiter. Also das hat er Tor aufgestellt und das sind Bilder einfach nur ein Hilfsmittel dazu.
Was machst du ohne Geld?
Ohne Geld könnte ich nichts machen. Also ich muss ja meine Wohnung, auch wenn sie meine eigene ist, es hat noch eine Hypothek drauf, es hat Nebenkosten drauf. Ohne Geld ging es nicht. Wenn ich mal kein Geld mitnehme. Also ich habe eh kein Bargeld mehr, ich habe einfach das Handy und zahle mit dem. Und wenn ich es nicht dabei habe, dann muss ich schauen, dass ich möglichst schnell wieder heimkomme. Schwarz fahren. Nein, ich kann es gehen, ich würde nicht einmal schwarz fahren. Aber einfach schauen, dass ich wieder heimkomme und auftanken.
Also kein Pilgerweg-Fantasie. Ohne Geld mal.
Nein, ja, also meinst du.
Zum Beispiel?
Ja, man kann ja wandern, aber man braucht auch dort Geld. Ja. Etwas, oder dann nimmst du halt von daheim etwas mit, das geht auch. Aber so Aussteiger-Fantasie habe ich, glaube ich, als Junge das letzte Mal gehabt.
Was meinst du, wenn du müsstest eine Einschätzung geben, vielleicht für eine Bankhypothek, ich weiß es nicht, du brauchst es zwar nicht mehr, aber wie viel Wert hat die Marke Rubicolor?
Nicht viel, weil du kannst die nicht verkaufen. Ich habe ja eine GmbH, die heisst Gesprächspartner GmbH. Ich kann die niemandem verkaufen, weil das bin ich selber. Und wenn ich nicht drin bin, ist sie nicht mehr wert. Du kannst Apple verkaufen, weil Apple hat wirklich einen grossen Wert. Aber Rubicolor, das bin einfach ich. Und ohne, wenn ich als Person nicht dabei bin, kannst du es vergessen.
Was meinst du, wie viel Geld ist dir entgangen, weil du die Marke nicht verwässert hast?
Das weiss ich wirklich auch nicht. Ich weiss, dass ich besser hätte können networken, besser hätte können akquirieren, mehr hätte können verlangen vielleicht, oder vielleicht mehr hätte können schaffen und vielleicht auch weniger ausgeben, das ist auch noch wichtig, für irgendwelche Gadgets oder Kleider oder was auch immer, wo vielleicht einen kurzfristigen Gewinn bringen. Aber es ist, glaube ich, gut so, wie es war.
Was verlangst du denn, wenn jetzt die AKB würde sagen, Röbi, moderierst du unseren neuen Anlass hier, einen Wirtschaftskongress?
Also das sind Anlässe, die bewegen sich, so viel ich weiss, in meinem Bereich, in meinem Promi-Bereich, so zwischen 4'000 und 6'000 Franken. Aber das ist mit Vorsicht zu geniessen. Es gibt auch immer wieder diese Kollegen, die behaupten, unter 10'000 mache ich es nicht. Ich glaube denen das nicht. Aber wenn ich zum Beispiel Lesungen mache bei Bibliotheken oder Buchhandlungen, dann ist es wesentlich günstiger. Aber das ist so ein Marktpreis. Manchmal höre ich dann, ja, es geht aber nur eine halbe Stunde. Und dann muss ich halt damit sagen, ja, das ist nicht ein Stundenlohn. Es ist ein Marktpreis und es gibt einen gewissen Markt für das. Ich tue manchmal auch Reisen begleiten und dort sind die Ansätze auch tiefer. Aber dort habe ich ja auch wieder etwas davon, weil ich darf mitreisen und die Spesen sind bezahlt.
Hast du mal ein unverschämtes Angebot bekommen?
Ich habe mal einmal für eine Kosmetikfirma, die ich jetzt den Namen nicht nennen möchte, wo so nach dem Tupperware-Prinzip funktioniert. Das gibt es nicht in den Läden. Die es kennen, wissen es wahrscheinlich. Das sind Hausfrauen, mehrheitlich Frauen, die das verkaufen in so Partys. Und die verdienen das Heidengeld. Die geben ja, glaube ich, fast kein Geld aus für Werbung. Und die machen dann für ihre besten Verkäuferinnen so Belohnungsreisen und die Besten könnten mit ihrem Mann mit, die zwei, drei, die weiterhin sind, ohne Mann. Und dann konnte ich mit meiner Frau eine Woche so eine Gruppe begleiten auf Mauritius, 5-Sterne-Hotel, und habe drauf auf noch ein fettes Honorar bekommen. Das ist schon fast ja, jenseits von meiner Vorstellung gewesen. Ob es anständig oder unanständig ist, sie haben mir es angeboten und ich habe es angenommen.
Wie investierst du dein Geld außer deine Immobilien?
Ich investiere eigentlich nichts. Meine Frau macht das. Ah. Finanzen bei mir daheim, die privaten, hat meine Frau. Und ich schaue für die GmbH und kann dort ein bisschen schauen, da gibt es nicht viel zu investieren. Was wir so etwa haben, sind Fonds, aber eher konservativ angelegte Fonds. Also meine Frau hat zwei, drei kleinen Orten Aktien, mehr so ein bisschen zum Schauen, wie das geht, also ein bisschen Spielgeld, sehr wenig.
Wo hört bei Geld bei dir der Spass auf?
Bei den unanständigen Boni, die gezahlt werden und wo man nicht wahrhaben will, dass es auch anders ging, dass man in der Schweiz könnte sagen, jetzt hören wir auf mit dem, wir zahlen den Leuten anständige Leute, aber nicht mehr als, ich sage jetzt, 5 bis 10 Millionen. Das ist ja immer noch sehr, sehr viel, aber einstellig, immer noch einstellig und darüber aus machen wir es einfach nicht. Wer kommt, wer macht es? Und ich glaube, wir würden die Leute finden, die das würden machen, aber der Mut ist nicht da und darum kommt der Herr Motti immer noch, was weiß ich, zig Millionen über. Er macht sicher einen guten Job, das kann ich auch gar nicht beurteilen, aber ich finde, das ist jenseits von der Vorstellungskraft, so viel Geld.
Der trägt ja immer blaue Anzüge. Was ist eigentlich mit deinen farbigen Hemden passiert?
Du meinst die ich bei Quer immer angehabt genau. habe? Die haben wir ja in der letzten Sendung versteigert.
Ah, das habe ich natürlich genau. nicht gesehen.
Und dort hat, glaube ich, der Roger Schawinski eins gekauft und der Beat Schlatter eins, ich weiß nicht mehr wer. Nachher bin ich bei Happy Day mindestens in der Sendung immer mit Anzug gekommen, wenn wir draußen gefilmt haben, normal, so dass man nicht zu fest overdressed ist gegenüber den Leuten, die man überrascht. Also so farbige Hemper habe ich nur noch wenige.
Hat man da ein Budget eigentlich vom Fernsehen oder kann man einfach ja. einkaufen, wo man will?
Nein, man geht zu der Styling-Abteilung, die haben einen Showroom, die kaufen ein nach Grössen von den Leuten, die sie haben und nach Stil von den Moderatoren, die sie wissen, dass sie kommen. Und dann probiert man Sachen und dann tut man sich gegenseitig absprechen und sagt sie vielleicht einmal, wie findest du das? Und dann sage ich vielleicht mal, ja, das ist mir zu grell oder zu eng oder was auch immer. Also es muss für beide Seiten stimmen. Ich muss mich drinnen wohlfühlen und die Styling-Abteilung muss sagen, ja, das sieht gut aus.
Was hättest du in Sachen Geld lieber früher noch schon gewusst?
Dass ich muss mehr sparen, dass ich muss fürs Alter vorsorgen. Das ist erst eigentlich mit meiner zweiten Frau ins Spiel gekommen, weil sie ist dort sehr wach und hat mir immer wieder gesagt, schau, wir müssen schauen und so und die Strategie verfolgen, uns beraten lassen und so Sachen. Das hätte ich gerne früher nicht gewusst. Ich habe es schon gewusst, aber ich wollte es nicht wahrhaben. So.
Gibt es eine Investition, die du am meisten bereust?
Nein, ich kaufe immer wieder elektronische Geräte, die nach 2-3 Jahren überholt sind. Aber ich mache dann immer etwas. Ich tue sie bei Ricardo nachher wieder versteigern. Und ich sage einfach, das, was ich Minus gemacht habe, das war meine Miete für diese Zeit. Und dann kaufe ich wieder etwas Neues. Ich tue nicht Geräte sammeln. Bei mir ist kein Müllhaufen daheim mit alten Geräten, sondern ich finde, die haben immer noch ein gutes Leben. Die können noch jemand anders einen Dienst tun. Ich gebe sie günstig weiter. Und klar mache ich Verlust, aber eben, das ist die Miete. Und dann schaue ich wieder weiter. Und es ist ein bisschen ein Spiel, auch die Technologien, die es gibt, kennenzulernen und mit ihnen zu arbeiten.
Wie viel muss man verdienen, um glücklich zu sein?
Es gibt ja Leute, die sagen, Geld allein macht noch nicht unglücklich. Aber es gibt Leute, die unglücklich sind mit viel Geld, die immer noch mehr wollen. Und das ist fatal.
Auf was sparst denn du jetzt noch?
Ich spare eigentlich nicht mehr gross, ehrlich gesagt. Irgendwann geht es ein bisschen um den Verzehr auch. Was ich noch könnte, ist meine Hypothek ein bisschen oben runterholen, damit, wenn die Zinsen steigen, dass es da keine bösen Überraschungen gibt. Aber es ist alles im grünen Bereich.
Dein Umgang mit Geld würde mich schon noch interessieren. Cash oder Karte?
Karte.
Handy oder Karte?
Handy.
Einzahlungsreferenzcode eintippen oder einscannen?
Scannen.
Mobile Banking oder am Schalter?
Mobile? Am Schalter? Bist du wahnsinnig? Gibt es überhaupt noch Leute am Schalter?
Bei uns schon, ja.
Ah, sicher, okay.
Ja. Auf Rechnung oder sofort zahlen?
Ich zahle eher sofort.
Mieten oder kaufen?
Kommt drauf an. Vieles tue ich kaufen, aber zum Beispiel Musik tue ich nur noch mieten. Also Spotify tue ich mieten. Ich tue auch Filme über Netflix mieten. Dort muss ich nicht mehr etwas ansammeln. Bücher hingegen wieder eher kaufen, weil ich will das in der Hand haben.
Kaufen oder leasen?
Nein, nicht leasen. Ich habe kein Auto. Leasen ist vor allem eine Autogeschichte, glaube ich. Ja, und ich habe kein Auto, also kaufen.
Über was reden wir? Glück oder Zukunft?
Zukunft.
In welcher Sackgasse hast du gemerkt, dass dort keine Zukunft für dich steckt?
Ich habe einmal bei SRF eine Quiz-Sendung moderiert. Ich sage jetzt nicht, wie sie heisst. Es war ein Gender-Quiz, wo es um Mann und Frau ging. Man hat das auf dem Papier angeschaut und hat gedacht, das ist noch lustig. Und in der Praxis hat es nicht funktioniert. Und wenn man dann das Papier noch mal angeschaut hat, hat man gemerkt, aha, wir haben da einiges übersehen. Und das war relativ schnell klar gewesen, dass ich dort keine Zukunft habe. Und ich bin, glaube ich, auch nicht der Quiz-Onkel, der Geborene. Ich habe aber Respekt bekommen von dem, was die machen. Was nämlich der Trick ist, du musst ja jedes Mal wieder den gleichen Ablauf haben. Wenn wir 1 gegen 100 nehmen, zuerst kommt die Frage, dann können wir die Antwort auswählen, dann können wir, glaube ich, 6 Sekunden für jede Wand, dann kommt der andere wieder und so. Und das muss sklavisch genau eingehalten werden, weil der in der Spieltechnik kann nicht eine andere Reihenfolge machen. Und dass du das einhaltest und dass das trotzdem improvisiert tönt, das ist gar nicht so einfach.
Also steckt wesentlich mehr dahinter, als dass man denkt, weil man einfach das so anschaut. Welches Extrem, und du hast einige bereist oder bestiegen, welches Extrem reizt dich noch?
Ja, extrem weit reizt mich Australien. Es ist jetzt nicht so, dass ich eine Bucketlist habe und sage, das muss ich haben, aber das bin ich noch nie gewesen und würde mich noch reizen. Extrem habe ich schon die Arktis bereist. Ich bin auf hohen Bergen gewesen. Ich bin im brutal kalten Norden von Kanada auf der Ice Road. Also ich habe sehr vieles gesehen und von dem her habe ich nicht so grosse Sehnsucht. Aber schöne Orte, ein bisschen abseits von der Trampelpfad, wie das halt viele sich wünschen, das habe ich gern. Und das darf ich auch immer wieder bereisen als Botschafter von Komundo, weil dort kommst du halt wirklich an einen Ort, wo Touristen nichts suchen.
Welche Herausforderung wird für dich noch eine grosse Rolle spielen?
Es noch älter werden. Irgendjemand hat gesagt, alt werden ist nichts für Feigling. Es wird im Pollenhofer zugeschrieben, aber ich glaube, das haben andere schon vorher gesagt. Ja, alt werden, älter werden, alle wollen alt werden, aber alt sein ist dann nicht immer nur lustig. Es kommen mehr körperliche Gebreste dazu. Man fühlt sich vielleicht nicht mehr so fit. Man spürt auch, wie man von der Gesellschaft ein bisschen mit der Zeit abgeschrieben wird. Also in meinem Fall jetzt noch nicht gross, aber es gibt schon so Tendenzen. Es gibt Gesellschaften, die die Alten mehr wertschätzen als wir. Also wenn ich mit meinem Vater, der in Istanbul geboren ist, so viel zu meinen türkischen Wurzeln, also er war nicht Türk und meine Großeltern auch nicht, aber wir haben so ein bisschen von der Kultur her etwas von Istanbul in der Familie gehabt. Wenn ich mit ihm auf Istanbul gereist bin, haben alle immer sofort gesagt, komm Baba, sitz ab, nimm doch Platz, du musst dich ausruhen und so. Auf eine wertschätzende Art, die ich da so nicht erlebe, den Alten gegenüber.
Was passiert jetzt mit dem linearen Fernsehen? Apropos alt.
Das ist schon ein paar Mal tot gesagt worden und lebt munter und fröhlich weiter. Also es hat eine Veränderung gegeben in dem Sinn, dass man hinterher schauen kann, Replay machen. Und das ist eine grosse Errungenschaft. Also ich will nicht mehr um 7:30 müssen genau dort sein, wenn die Tagesschau kommt. Ich esse jetzt Nacht und so. Und wenn es dann 8 ist oder so, kann ich sie anschauen. Das ist super. Aber es ist immer noch lineares Fernsehen. Und der Raster, der über unsere Woche liegt, nämlich 7:30 immer Tagesschau, Dienstag Kassensturz und so, der ist immer noch da und der tut glaub, viele Leute immer noch ein bisschen prägen. Ob das so schnell weggeht, es nimmt ab auf jeden Fall, das ist klar. Auch Samstagabendsendungen, die so ein bisschen wie Lagerfeuer funktionieren, wo man dann alle zusammen wirklich live sehen damit man am anderen Tag darüber reden kann, wie Happy Day, nimmt auch ab, aber sind immer noch sehr, sehr populär. Es geht sehr viel länger, als man gemeint hat.
Gibt es einen Röbikoller nach dem Röbikoller?
Nach dem Fernsehröbikoller? Da ist er bei dir. Viele meinen, pensioniert, nichts mehr zu tun. Wenn man nicht am Fernsehen ist, dann ist man arbeitslos. Das stimmt nicht. Ich habe viele Jobs, die ich vorher schon hatte, die weiterlaufen. Ich schreibe für ein Seniorenheft, das heisst aktiv und live. Ich tue Reisen begleiten. Ich schreibe Bücher. Also ich mache immer noch viele Sachen.
Und ein Comeback ist nicht geplant am Fernsehen?
Im Fernsehen ist es nicht geplant. Wenn irgendeine kleine, ich betone, eine kleine Idee kommt für irgendeine Sendung, die irgendetwas mit Musik zu tun hat, lasse ich mit mir reden. Aber ob ich es dann machen würde, ist dann nochmal eine andere Frage. Ich mache ja Dylan Talks auch. Ich rede über den Bob Dylan mit Leuten, die das auch interessiert, vor anderen Leuten in den Beiz. Und das ist es dann auch schon. Es gibt einen Podcast davon, aber eigentlich ist das sehr privat oder für einen beschränkten Kreis von Zuhörerinnen und Zuhörern. Und das mache ich sehr, sehr gerne. Und wenn ich das Ich sage jetzt theoretisch, wenn das Fernsehen plötzlich Interesse hätte daran, dann könnte man mit mir reden. Aber das Problem ist eben, wenn das Fernsehen dabei ist, musst du dich wieder einigen mit dem Sender, wie das genau geht. Und so kann ich einfach machen, was ich will. Und das gefällt mir eben schon auch noch.
Wann ist eigentlich genug?
Es gibt einen Podcast, der heisst «Alles gesagt» und dort redet man so lange, bis der Gast sagt «Alles gesagt», das ist so das Keyword, und dann ist fertig. Und ich glaube, dort haben sie mit dem Grönemeyer schon 13 Stunden geredet. Ich finde das nicht so, bin nicht so Fan von dem. Ich finde manchmal auch, in der Kürze liegt die Würze. Sich beschränken ist schon noch auch eine Qualität. Also der Dichter heisst ja nicht umsonst so, er tut eben etwas verdichten, er tut etwas zusammenziehen und lässt vieles weg.
Wann hast du genug?
Beim Trinken weiss ich heute sehr gut, wenn ich genug habe. Als Junge habe ich das manchmal nicht gewusst, aber ja, wann habe ich genug? Ich weiss heute besser, wenn ich müde bin oder wenn ich Pause brauche. Man hat sich früher vielleicht mehr überfordert. Oder es war vielleicht auch eine Frage vom Alter gewesen, dass man es besser hätte verleiden können. Beim Geld habe ich irgendwann gemerkt, es ist jetzt gut, ich brauche jetzt nicht noch mehr. Ich habe eine Eigentumswohnung, ich habe ein Ferienhaus, aber ich brauche jetzt keine Yacht und kein teures Auto und so. Und irgendwann hat sich das wie ein bisschen saturiert bei mir.
Startest du jetzt als Sänger durch? Kommt jetzt die Gesangskarriere?
Ah, nein, die hat es gar nicht gegeben. Also es hat sie vielleicht gegeben als Chorsänger. Ich habe jahrzehntelang habe ich gesungen, ich höre. Am Schluss im Zürcher Bachchor, es war eine sehr schöne Zeit. Ich habe ein bisschen Tinnitus, was mich stört und was auch eine Überempfindlichkeit ist. Wenn da 20 Frauen alt und Sopran singen, ist das unangenehm. Und zweimal in der Woche sich dem aussetzen, will ich nicht mehr. Aber singen ist immer noch sehr schön, halt unter der Dusche.
Wenn jetzt wir von der AKB dich zu einer Reise ins Weltall würden einladen würden, würdest du das Geschenk annehmen?
Ins Weltall ist schon noch verlockend, ehrlich gesagt. Ich weiss einfach, ich habe mich nicht so extrem damit befasst, aber das ist eine rechte Strapaze für den Körper, der Start und nachher die Schwerelosigkeit und alles. Wenn ich den Test bestehen würde, ja, ich weiss nicht, was ich dort draussen sollte. Man ist ja dann eingesperrt in dieser Kapsel. Vielleicht kann man einen Spaziergang machen. Es klingt verlockend, aber ich habe fast das Gefühl, es ist in den Träumen schöner als in der Wirklichkeit.
Was ist denn dein grösster Traum für die Zukunft?
Können fliegen. Für die Zukunft. Ich weiss nicht, gesund bleiben, so die üblichen Sachen gesund bleiben, schauen, dass es meinen Kindern und meinen Liebsten gut geht, dass ich noch spannende Projekte habe, dass ich immer wieder Zeit habe für Freunde, zum Kochen, zum etwas essen, trinken, so Sachen. Und ich habe nicht die riesengroßen Ansprüche.
Was machst du jetzt, was du immer schon hast wollen machen?
Mehr für mich schauen und weniger Kompromisse eingehen, die Agenda weniger füllen. Ich tue mit meiner Frau Wochen definieren im Jahr, wo wir nichts abmachen. Nichts. Also ich war gestern beim Arzt, der hat gesagt, ja, wir müssen im November wieder die und die Woche. Ich habe gesagt, nein, diese Woche darf ich nichts abmachen. Auch keinen Arzttermin, einfach nichts. Und dann irgendwann, zwei, drei Wochen vorher, merkst du, jetzt haben wir da eine leere Woche, was machen wir mit der? Und vielleicht machen wir tatsächlich auch nichts. Aber es ist einfach Gefahr, dass man vor lauter Angst vor der Leere vielleicht, ich weiss es nicht, dass man einfach, oder einfach weil viele Anfragen kommen, dass man überall Ja sagt. Ich sage mehr Nein heute als früher.
Welche Reportage hast du noch nicht gemacht und willst du einmal noch machen?
Eine aus dem Vatikan, meinst du vielleicht? Ich weiss es nicht. Ich habe viele Reportagen gemacht, 24-Stunden-Reportage vom Eiger, vom Matterhorn oder aus einem Gefängnis, aus dem Rotlicht. Also was du kannst wünschen. Auch da wieder Reportage, alles gut.
Was müsste mehr in Zukunft endlich einmal noch machen?
Ui, da gibt's, das ist ein langer Katalog. Man müsste dafür sorgen, dass mehr Gerechtigkeit ist auf der Welt. Dass der Reichtum und das Essen besser verteilt sind. Und dass es Frieden gibt. Aber das sind ja Themen, die sich alle wünschen. Und wo trotzdem immer wieder, man hat das Gefühl, fast immer weiter in die Ferne rücken. Weil es einfach immer im Namen von der Religion oder im Namen von irgendeinem Volk gekämpft wird, um Territorialansprüche etc. Und das ist übel, übel, übel. Ich bin da ein bisschen ein alter Hippie-Romantiker, der sagt, also Peace and Love, das Konzept von Peace and Love haben wir nie richtig umgesetzt und wäre doch eigentlich noch schön.
Probieren sollte man es jetzt wahrscheinlich explizit. Was würdest du unternehmen, wenn du die Zukunft würdest kennen?
Ich will sie nicht kennen.
Du wirst sie kennen.
Der Sinn des Lebens ist ja unter anderem, dass es endlich ist. Weil das unendliche Leben ist eine schreckliche Vorstellung, oder? Du brauchst irgendeine Frist, auch wenn du sie nicht kennst. Oder gerade weil du sie nicht kennst, ist es ja spannend, oder? Wenn man die Zukunft wüsste, das wäre ja, das wäre furchtbar. Dann könntest du jeden Entscheid noch mehr absichern, weil du wüsstest, aha, es funktioniert nicht, weil es die und die Konsequenzen hat. Ich finde, es wird heute schon. Es werden heute schon zu viele Entscheide abgesichert auf allen Seiten. Wir leben ein bisschen in einer Vollgasko-Mentalität und man hat zu wenig den Mut, einfach mal einen Entscheid zu treffen und die Konsequenzen dann halt zu tragen. Es gibt ja den Spruch, Entscheide werden oft nicht gefällt, weil sie richtig oder falsch sind. Entscheide werden gefällt, damit es weitergeht.
Was hast du schon immer gewusst?
Ich habe schon immer gewusst, dass ich Menschen mag. Gerne habe ich viel gesagt, kann ich nicht alle Menschen gerne. Es gibt furchtbare Trottel. Und ich habe immer gewusst, dass Freundlichkeit allermeistens mit Freundlichkeit belohnt wird. Also nett sein, was ja heute manchmal ein Schimpfwort ist, ja, das ist ein netter Jö, macht man so, oder? Man tut ein bisschen belächeln. Nett sein lohnt sich als langfristige Investition. Der, der sich benimmt wie ein Arsch, kommt vielleicht kurzfristig mehr über, aber in der Endabrechnung geht es dann schon auf.
Karma.
Manchmal macht man etwas fürs Karma-Konto, wenn man kein Geld dafür bekommt. Investiert man, jetzt sind wir wieder beim Investieren, investiert man in die Zukunft. Aber eben, ich glaube, das Karma bedankt sich bei dir, wenn du es ein bisschen pflegst und ein bisschen etwas machst fürs Karma. Und nicht immer nur mit der Rechenmaschine oder der Excel-Tabelle durchs Leben gehst.
Ich merke, du baust sehr schöne Brücken. Wir kommen zum Glück.
Ah, zum Glück, ja.
Macht Abtreten eher glücklich oder eher unglücklich?
Wenn du freiwillig kannst abtreten, wie ich es gemacht habe, macht es glücklich. Loslassen ist etwas Schönes. Und wenn man etwas abschließt, gehen in meiner Erfahrung meistens Türen auf, wo du vorher gar nicht gewusst hast, dass es da Türen gibt, und eröffnet einem neue Chancen.
Ist man eher vor oder eher nach einer Live-Sendung glücklich?
Nach einer Live-Sendung ist man schon glücklich. Und man, aus anderen Gründen als vorher. Vorher ist man angespannt, glücklich, freudig, vorfreudig, glücklich. Und nachher hat man etwas geleistet. Dafür hat man nachher gewisse Schnitzer, wo man weiss, dort hätte ich besser machen sollen. Aber live passiert eigentlich kein Fehler, ist meine Meinung. Weil live ist live. Und dann muss man halt, wenn man einen kleinen Schnitzer hat, muss man mit dem klarkommen. Und das ist der Charme, was nachher ausmacht.
Heute muss man ja wahnsinnig aufpassen, was man sagt. Ist das früher auch schon so gewesen?
Sagen wir so, ich habe früher schon aufpasst, was ich sage. Man hat eine Verantwortung als Moderator. Man kann nicht einfach das sagen, was man denkt, sondern man hat eine Rolle, man hat einen gewissen Weg, den man geht in einer Sendung, eine Dramaturgie. Heute wird immer wieder geschumpfen, man dürfe nichts mehr sagen. Also ich habe das nie so empfunden. Natürlich gibt es so gewisse Wörter, wo man nicht mehr sagt, das N-Wort für People of Color, wie es korrekt heisst. Aber ich habe das auch früher nicht gesagt, öffentlich, weil das ist einfach respektlos. Und das haben wir schon als Jugendliche gelernt, dass das eigentlich draussen ist. Jetzt gibt es Extrembeispiele, wenn man sagt, ein Mohrenkopf darf man nicht mehr sagen. Das sehe ich dann ein bisschen anders. Dort sehe ich es nicht mehr so eng.
Muss man sich Moderatorinnen, Moderatoren als glückliche Menschen vorstellen?
Nein. Das hat nichts mit dem zu tun. Das ist, das sind Leute, die gewisse Eitelkeit haben, denen gefällt es, in der Öffentlichkeit zu sein und im Scheinwerferlicht und bekannt zu sein. Die haben behauptet zwar, stinken, wenn sie immer angeredet werden auf der Straße. Ich weiß nicht ganz genau, was ich von dem halten soll. Ob das vielleicht auch ein bisschen Koketterie ist. Aber ob man dann glücklich ist, wenn man es will und wenn man es macht und wenn man es gut macht, ist man vermutlich genauso glücklich wie ein Schreiner, der ein schönes Möbel macht.
Aber Eitelkeit war auch für dich etwas Wichtiges gewesen?
Also ohne Eitelkeit machst du nicht einen Beruf wie Moderator oder Schauspieler oder auch Politiker. Es gibt kaum Politiker, vielleicht die mehr in der Legislative arbeiten, im Hintergrund, in den Kommissionen, oder die das wirklich nur für die Sache machen. Aber ganz viele, vor allem die in der Exekutive, die Regierungsräte, die Stadträte oder die Bundesräte, die haben auch gute Portionen Eitelkeit in sich.
Welches Verhältnis zu Glück hast du?
Ich bin der Überzeugung, dass man Glück sehen muss. Man muss nicht aufs Glück warten, bis es kommt, sondern es ist da. Es ist, ich habe hier eine feine Flasche mit kühlem Wasser. Das kann im Moment auch mein Glück bedeuten, weil es ist fein. Ich habe eine liebe Frau, ich habe es gut, es ist schön Wetter, es gibt ein gutes Essen. Und das Glück musst du aber können. Das ist wie wenn du etwas zu schätzen weißt und etwas wertschätzen, dann kann das ein Glück im Moment bedeuten. Aber man kann auch sagen, ich habe Glück gehabt im Leben. Ja, ich habe vielleicht ein paar Gelegenheiten bekommen, aber ich musste sie auch müssen nutzen, ich musste sie auch müssen sehen und ich musste sie müssen umsetzen. Also es ist immer ein bisschen ein Wechselspiel.
Hast du schon Glücksentzugserscheinungen vom anderen Menschen glücklich machen?
Nein, das habe ich nicht. Weil ich werde, wie du hast es ja gesehen hier in der Schalterhalle, ich werde heute noch täglich angesprochen. Das ist jetzt noch ein bisschen kurzfristig. Ich glaube, das hält noch ein bisschen hin. Meine Frau sagt immer, ja, es wird dir nicht irgendwann fehlen. Bis jetzt nicht. Und bis jetzt, ich war noch eine Woche in New York gewesen, bei meinem Freund. Ich war noch recht glücklich gewesen, zwischendrin mal meine Ruhe zu haben. Nicht, dass es mich da stört, gar nicht. Aber auch zwischendrin ist es auch mal schön, einfach können, unbehelligt durch die Strasse zu laufen.
Wann kann man eigentlich nicht mehr vor Glück?
Ja, das ist noch schwierig zu sagen. Es gibt manchmal so ganz, ganz schöne, feine Glücksgefühle. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich war gestern Abend an einer Veranstaltung gewesen, an einem Abend, wo der Hans-Dieter Hüsch im Zentrum war. Das war ein Kabarettist, der gestern 100 Jahre alt geworden wäre. Also ein poetischer, zum Teil witziger, nachdenklicher, sehr schneller Kabarettist. Und der Franz Hohler und drei andere haben dem einen Abend gewidmet. Und dann ist noch, der Hüsch hat immer an so einer Orgel sich selber begleitet. Und die Orgel hat einen bestimmten Klang gehabt. Und die Orgel ist das Original von dieser Orgel auf der Bühne gehabt. Und als ich die wieder gehört habe, hatte ich fast Hühnerhaut gehabt, weil das war eine Tonspur von meinem Leben. Ich war sehr Fan von Hans-Dieter Hüsch. Und der hat auch so Dick- und Doof-Filme vertont manchmal. Also man hat den einfach gekannt in meiner Jugend. Und das war ein Glücksgefühl, wo ich dachte, wow, ganz irrsinnig, unerwartet.
Was macht dich glücklich? Eine gute Geschichte oder etwas erleben, wo man niemandem erzählen muss?
Ich tue mich sehr gerne austauschen mit anderen. Von dem her, Geschichten habe ich gerne, wo man anderen kann erzählen kann, die man teilen kann mit anderen. Wenn man es nicht erzählen darf, finde ich es ein bisschen, das sind ja meistens schlechte Sachen. Wenn jemand dir erzählt, du, ich bin krank, aber sag es niemandem. Das ist, man will es ja teilen, weil teils Leid ist meistens dann auch halbes Leid. Aber eine gute Geschichte ist immer gut und etwas erleben ist auch immer gut und ich verbinde das miteinander. Wenn ich etwas erlebe, dann wissen es die anderen relativ schnell und ich erzähle es überall herum.
Also
darum bin ich auch Moderator geworden.
Also ein Geheimnis anvertrauen?
Nein, wenn es wirklich ein Geheimnis ist, dann kannst du mir das schon anvertrauen. Aber ja, wir haben bei Happy Day ganz viele Geheimnisse müssen haben und niemandem dürfen sagen. Das geht schon. Aber ich tue eigentlich noch lieber Sachen mit anderen teilen.
Was macht dich glücklicher? Ein zufriedenes Publikum oder ein zufriedener Vorgesetzter oder eine zufriedene Vorgesetzte?
Es hat Leute gegeben, die gesagt haben, ich eigentlich, für mich hat es nie eine Rolle gespielt, wer unter mir der Chef ist. Von dem her, ich bin in den letzten 20 Jahren selbstständig gewesen und natürlich habe ich bei SRF Leute gehabt, die einfach von der Hierarchie her die Verantwortung übernommen haben. Das ist ja so eine besondere Situation. Als Moderator übernimmst du sie ja trotzdem für die Sendung. Und von dem her, natürlich bin ich happy, wenn die glücklich sind. Aber die sind ja auch glücklich, vor allem wenn die Einschaltquoten glücklich sind. Und das ist so ein Zusammenspiel von guten Geschichten, guten Moderator, guten Einschaltquoten. Und dann ist es okay, wenn die Vorgesetzten glücklich sind. Aber das andere, das glückliche Publikum, ist eigentlich viel, viel wichtiger. Das ist eigentlich fast das Wichtigste, was du kannst haben.
Was macht dich glücklich, einen Berggipfel erreichen oder Entwicklungshilfsarbeit leisten?
Ein Berggipfel erreichen ist etwas ganz Tolles. Und ich habe das auch verglichen mit Bungee-Jumping, das ich nie gemacht habe, weil du wie keine Leistung musst vollbringen musst, um nachher das Glücksgefühl aufzulösen. Wenn du einen Berggipfel erklimmst, hast du wie nach dem rechten Strapazen gehabt, bis du dort oben bist und dann wirst du belohnt. Aber dann musst du natürlich noch runter, das ist nochmal etwas anderes. Aber die Belohnung, die ist ganz, ganz stark und die ist stärker, wenn du selber viel investiert hast. Und Entwicklungsarbeit mache ich ja eigentlich selber keine. Ich gehe ja Leute besuchen, die Entwicklungsarbeit leisten und es macht mich schon glücklich zu sehen, dass es immer noch Menschen gibt, die für andere etwas machen. Und sei es nur auf der Stufe von der persönlichen Entwicklungszusammenarbeit, wo gewisse Leute auch immer sagen, ja, das bringt ja nichts, es bringt sehr viel.
Wann hast du am heftigsten vor Glück geweint?
Immer wieder bei Happy Day, wenn gute Geschichten da sind, wenn für andere etwas passiert, wenn andere glücklich, wenn andere überrascht werden und emotional sind, dann muss ich meistens mitbrüllen. Aber manchmal muss ich auch bei schöner Musik brüllen, wenn es einen schönen Choral von Bach oder so gibt, wo mich vielleicht erinnert an die Zeit, in der ich selber mitgesungen habe. Es gibt verschiedenste Situationen, wo ich nahe am Wasser gebaut bin. Bei mir selber ein bisschen weniger. Also in der letzten Sendung habe ich nur knapp brüllt, aber das hat nichts zu tun mit den Emotionen. Ich habe die schon. Aber mich schüttelt es mehr bei anderen. Und manchmal auch in einem Spielfilm.
Ist das ein glücklicher Umstand, wenn man diese Emotionen zeigt?
Ich glaube, es ist befreiend, wenn man brüllen kann. Ja, man kann auch etwas rauslassen und einen Druck ablassen. Und das merkt man auch manchmal, wenn Leute traurig sind, wenn sie mit einem reden können und plötzlich bricht es. Brechen alle dem, dann ist das etwas, was gut tut.
Welches war denn dein happiest day gewesen?
Die letzte Sendung, die ich hatte. Das ist der, der auf jeden Fall noch sehr, sehr gut in Erinnerung ist. Aber immer wieder so Momente, wo ich Leute überraschen konnte, sind sehr happy gewesen. Aber als Ganzes war die letzte Sendung, der 5. April, schon sehr, sehr speziell gewesen. Und vor allem wegen dieser unglaublich grossen Wertschätzung, die ich bekommen habe vom Team, vom Publikum und von Stars, die zum Teil bei mir in der Sendung waren, wie der Zucker oder Eline Fischer, die mir persönlich gratuliert haben.
Stefan Eicher,
grossart, mit der Ruby Coller-Version von «Don't Think Twice, It's Alright», also das hätte ich ja nie gedacht, grossartig.
Warum gibt es trotz allem so viele unglückliche Umstände?
Ja, wir leben immer noch auf Kosten von den Ärmsten, unsere Produkte, die wir jeden Tag brauchen, wie Kaffee, Tee, exotische Früchte sind einfach im Verhältnis zu billig. Und von den wenigen, die wir zahlen, geht es meistens dann gleich noch in den Zwischenhandel und nicht zu denen, die es produzieren. Also der Reichtum ist ungleich verteilt und die Wertschöpfung geht nicht in den Sack von denen, die es wirklich schöpfen oder die wirklich die Sachen produzieren. Das ist das eine. Das andere sind halt politische Umstände, die machen, dass Menschen in unsicheren Ländern leben, die verfolgt werden, die ihre Meinung nicht frei äußern können. Ich glaube, darum geht immer noch sehr vieles schief.
Wer oder was macht dich am unglücklichsten?
Ja, eben so Leute, wo man, so Machthaber, die unverbesserlich sind, wie ein Putin, wie ein Trump, wo einfach gegen jede Vernunft und auf eine unglaublich kindsköpfische Art politisiert, ohne Verantwortung, ohne an Übermond zu denken, wo mich macht das einfach granatenverrückt, weil ich denke, auch wenn es noch Ansätze hätte, was es sicher hat von guten Ideen, aber die Art, wie er sich da präsentiert und brüstet, das ist unerträglich.
Warum denkst du, ist das Streben nach Glück so ein Bedürfnis?
Das ist ja ein relativ neues Konzept. Das hat es früher noch nicht so gegeben. Zu Zeiten von unseren Grosseltern ist es mehr ums Überleben gegangen. Und das ist etwas, wo, sag mal, in Beziehungen auch belastend sein kann, dass alle das Gefühl haben, wow, jetzt müssen wir wahnsinnig glücklich werden, wir zwei und wehe, wenn das nur 99% ist und nicht 100. Das sind, glaube ich, einfach Ansprüche, die wir gar nicht erfüllen können. Und am Schluss müssen wir vielleicht schauen, dass wir ein gutes Leben haben miteinander und auch lernen, damit umzugehen, dass nicht alles immer eitel Sonnenschein ist. Und auch lernen, damit umzugehen, dass man mal eine Krise haben kann und die Krise halt muss irgendwie können meistern können und nicht gerade aufgeht.
Meine Großmutter hat gesagt, heute wollen alle geniessen, ja. Sagen sie immer, geniessen, das Wort hat es bei uns gar nicht gegeben.
Ja, das ist so. Also wenn man sich als Eheleute nicht gerade gehasst hat aufs Blut, ist man zusammengeblieben, weil Scheidung ist gar nicht drinnen gelegen. Und dann ist halt eine Ehe vielleicht eher eine wirtschaftliche Zusammenarbeit gewesen und man hat sich respektiert, that's it.
Röbi, wann hast du mal richtig Glück gehabt?
Ich habe Glück gehabt mit meinem Rheuma, dass das einigermaßen gut durchgegangen ist. Ich habe schon seit ich jung bin, habe ich Morbus Bechterew. Und erst in den letzten Jahren gibt es jetzt ein Medikament, das besser hilft dagegen, wo man weniger Schmerzen hat. Dort habe ich Glück gehabt. Und ich habe Glück gehabt, dass ich meine Frau kennengelernt habe. Meine erste auch, die hat mit zwei Kindern geboren. Das ist auch sehr, sehr okay. Und mit ihr habe ich es auch gut. Und mit der Esther bin ich jetzt schon bald 30 Jahre zusammen und ich könnte mir nichts Besseres vorstellen. Da habe ich schon auch Glück gehabt. Aber eben auch hier wieder, wir haben etwas gemacht dafür. Es war nicht immer nur einfach gewesen, aber wir haben immer, wir sind uns immer bewusst gewesen, wir müssen dieser Beziehung Sorge geben. Und das gilt übrigens nicht nur für eine Beziehung zwischen dem Mann und der Frau oder dem Mann und dem Mann, zwischen den engsten Partnern, sondern auch gilt auch für die Beziehung zu Freundinnen, Freunden, Kolleginnen, Kollegen. Die musst du pflegen, wie Balkonpflanzen. Sonst verdorren sie.
Hast du einen Glücksbringer?
Ja, wir haben bei Happy Day ja zwei, dreimal so eine Ferienflüger-Aktion gemacht, wo wir Leute mit auf Kreta oder Mallorca genommen haben, die nie eine Ferien haben können machen. Und da war ein junger Mann dabei, der Sven Vangelista. Der war damals 15. Ich glaube, im 18. war er 15. Der wäre jetzt 7 Jahre mehr, der wäre etwas über 20. Und der hat dort schon gesagt, mit 15 Jahren möchte ich Chemiefäger werden. Und er ist es geworden. Und ich habe immer wieder Kontakt mit ihm und er sagt mir immer wieder, wie es weitergeht. Und jetzt macht er schon gleich die Meisterprüfung. Und er ist ein grossartiger Kollege geworden, der immer wieder in die Sendung gekommen ist. Und in meiner letzten Sendung ist er gekommen, in der Chemiefäger-Uniform, und hat ein anderer Studer, einen Glückstaler, gern Chemiefäger-Glückstaler. So einen habe ich auch schon von ihm daheim.
Wo oder mit was bist du glücklicher? Zürich oder Bruwald?
Zürich.
Bob Dylan oder Leonard Cohen?
Dylan.
Horror Hofer oder Stefan Eicher?
Eicher.
Italien oder Griechenland?
Italien.
Direkt oder über Umweg?
Umweg.
Lesen oder reisen?
Lesen ist auch reisen.
Live oder aufzeichnen?
Live.
Eiger oder Matterhorn?
Matterhorn. Eiger ist nicht... Darf ich noch etwas sagen dazu? Ich bin auch auf der Eiger rauf, aber nicht über die Nordwand.
Lachen oder weinen?
Lachen.
Vielen, vielen Dank, Röbi Koller, für deine offenen Worte, dass du Lust auf den Finanztanz gehabt hast und dass du zu uns ins AKB-Studio nach Aarau gekommen bist. Was machst du noch an diesem wunderbaren Tag heute?
Ja, wenn du mich jetzt gefragt hast, was hast du schon gemacht? Ich war schon beim Walter Andreas Müller daheim gewesen und habe auch ein Interview mit ihm gemacht. Und er ist einfach ein guter, ein ganz lieber Mensch. Einer, der schon immer da war und der 80 wird am 3. September. Und sie machen ein cooles Programm im Casino Theater Winterthur für seinen Geburtstag. Und das heisst Dinner for Wam.
Danke für deine Zeit, viel Glück mit dem Geld und in Zukunft viel Gesundheit und dass du alles umsetzen kannst, wo du noch Lust drauf hast. Wer mehr über den Umgang mit den Finanzen erfahren möchte, der abonniert ganz einfach den AKB-Podcast Finanztanz überall, wo es Podcasts gibt. Und selbstverständlich gibt es noch viel mehr Banking-Infos auf der Homepage akb.ch. Röbi, mach, auch wenn du offiziell pensioniert bist, du doch bitte die Abmoderation. Ich sage Tschüss.
Danke vielmals, Andrin, für die Einladung. Und ich habe gerne mit dir geredet. Es sind interessante Fragen gewesen. Und vor allem über Geld habe ich noch selten öffentlich geredet. Aber ich finde, man sollte es mehr machen. Es ist ein Tabu bei uns in der Schweiz. Man muss ja nicht Zahlen nennen, wie viel das man verdient. Also, merci vielmals und macht's gut.